Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Silav, Daryl.
Hallo, Timeless.
Und Silav an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Ich muss das deutlicher aussprechen. Zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Es ist die Folge Nummer 95.
Ja, wir haben alle so ein paar Wörter, die wir holprig aussprechen. Bei mir ist es immer, wenn ich mich vorstelle als jemand, der im Chaos Computer Club ist, dann das flutscht weg. Und im Englischen, ich habe ja schon in meinen YouTube-Videos darauf Bezug genommen, dass ich mit dem Wort Priority Probleme habe. Das wird immer zu Priority, wenn ich das nicht sehr sorgfältig ausspreche, was man ja normalerweise nicht tut. Man hat ja normalerweise mit der Sorgfalt beim Sprechen Probleme, wenn man gerade in einem Thema drin steckt. Das war hier gerade, bevor wir die Aufzeichnung angefangen haben, Thema der Konversation.
Richtig.
Und ebenfalls eine Sache, über die man sehr sorgfältig nachdenken sollte, ist, wie man Daten organisiert, zusammenhält, strukturiert. Das ist heute das Thema. Das sollte nicht überraschend sein, denn natürlich... Ich weiß nicht, ob irgendjemand eine Podcast-Folge einfach nur so anmacht, ohne vorher zumindest die Titelzeile gesehen zu haben. Ob das überhaupt geht so richtig?
Ja, das geht.
Es gibt auch solche Podcatcher, die einfach abspielen, ne? Einfach so hinten dran und so.
Ja, ich benutze so einen Podcatcher.
Ich weiß, der akronymisierbare Podcast beendet immer mit, der nächste Podcast beginnt in 3, 2, 1, was ich komisch finde, weil bei mir passiert da nichts einfach danach. Aber was? Du hast das so eingestellt.
Klar, ich benutze AntennaPod und bei AntennaPod, also der lädt mir einfach die Podcasts in die Warteschlange und die Warteschlange ist einfach auf fortlaufende Wiedergabe eingestellt.
Das finde ich irrsinnig. Wenn ich einen Podcast wähle aus meiner Warteschlange, dann wähle ich das halt so, dass das zu meiner aktuellen Stimmungslage passt, dass das zu der Dauer meines aktuellen Spazierganges passt. Also ich habe bestimmte Spaziergänge, die mit 4-Stunden-Podcasts kompatibel sind und ich habe kurze Gänge, die nicht damit kompatibel sind, weil dann komme ich ja gar nicht richtig in das Thema rein, bevor ich schon wieder pausieren muss nach 20 Minuten oder 30.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es ist nun mal so, dass die Situation, in der ich Podcasts höre, einfach ein bisschen anders sind als bei dir. Und es ist ja auch nicht so, dass so eine Warteschlange in Stein gemeißelt ist. Man kann die ja durchaus manipulieren.
Faszinierend. Gut, das würde ich sagen, werden wir nach der Sendung nochmal prüfen. Erstmal bleiben wir hier bei der Sache, die uns der Podcatcher im Titel angezeigt hat, nämlich Datenbankschema-Design. Auch ja, mal wieder ein ganz, ganz langer Rückbezug zu Folge 12, vor, ich glaube, 4 Jahren.
Mhm.
Wann war die rausgekommen? Ich muss erstmal unsere Folgenliste finden. Die habe ich nicht aufgemacht, das hätte ich tun sollen. Ich habe nicht an meine eigene Vorbereitung gedacht. Am 16. Dezember 2021. Ne, das dürften dann schon fast 5 Jahre sein, wenn da diese Folge hier rauskommt. Das ist doch ein langer Bogen, der hier gespannt wird.
Oh ja.
Und damit, ja, die hier ist im September dran, faszinierend. 3. September, da hat jemand Geburtstag, den ich kenne, Grüße gehen raus.
Oh, am 3. September ist IG Nobelpreisverleihung, glaube ich. War das nicht so?
Ja, sehr gut.
In Zürich.
Ist da ein wichtiger Tag heute und wir kommen schon wieder vom Thema ab. Ist das irgendwie heute so ein Motiv? Kann das vielleicht sein?
Ah.
Also Grüße gehen raus an das Geburtstagskind, Grüße gehen raus nach Zürich und Grüße gehen raus an alle Datenbankdesigner dieser Welt. Das ist auch so ein Beruf, glaube ich, der so ein bisschen über die Jahre ja an Bedeutung verloren hat. Es war so in der Zeit, als ich sag mal, aufgewachsen bin, bevor ich irgendwie selber im Beruf war, oder zumindest, was ich halt so an Beschreibung erlebt habe, war es halt absolut üblich, dass jedes Team, was irgendwie Software entwickelt und so, oder halt irgendwie einen Softwaredienst betreibt, auch einen Datenbankadministrator im Team hat. So einfach als eine Rolle, die existiert. Also halt, ja, so wie man vielleicht in den 70er Jahren, haben wir es bei Fred Brooks gesehen, beim Mythos des Mannmonats, dass dann dort beschrieben wurde, die Rolle des quasi Lochkartenjonglierers, also halt der Schreiber, der dann halt die Lochkarten halt bestanzt und beschriftet und in Ordnung bringt und die Kästen halt eventuell auch durch die Gegend trägt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Rolle, die es heutzutage nicht mehr gibt. Und der Datenbankadministrator an sich, ja, das ist auch so ein bisschen eine Rolle, die irgendwie verschwunden ist. Also zumindest kann mich nicht erinnern, dass ich in den, naja, jetzt auch schon fast 15 Jahren, die ich in diesem Beruf tätig bin, jemals mit einem Datenbankadministrator zu tun habe. Also mit einer Person, deren dediziertes Tätigkeitsfeld nur dies war. Sprich halt, ein Datenbankserver oder vielleicht auch mehrere Datenbankserver einzurichten und vollumfänglich zu betreuen und auch zum Beispiel Hilfestellung zu leisten für die Benutzer dieser Datenbank, also ja die entsprechenden Entwickler, die auf dieser Datenbank dann halt Abfragen durchführen oder halt Programme schreiben, die dieselbe tun und dann zum Beispiel Hilfestellung leisten, wie man eine Abfrage so gestalten kann, dass sie vielleicht anstatt in 5 Minuten in 2 Sekunden läuft. Denn wenn man die Abfragen schlecht oder halt auch dann dementsprechend gut designt, ist da durchaus ein derartig eklatanter Geschwindigkeitszuwachs zu haben, wenn man sich entsprechend klug anstellt. Heute bleiben wir, glaube ich, sogar noch viel grundsätzlicher. Ja, wir sind bei dem Punkt, dass wir eine Applikation bauen wollen oder eventuell haben wir eine Applikation bereits da und wollen sie weiterentwickeln. Und ich hatte ja in Folge 71, 72 in meinen Abendgedanken gesagt, dass es eigentlich für mich viel wichtiger ist im Software-Design, dass man eine gute Datenstruktur hat, als dass man einen guten Algorithmus hat. Der Algorithmus, der folgt eigentlich immer eher aus dem, wie die Struktur des Programms ist, ja, der Datenstrukturen und Datenfluss als das Fundament des Programmentwurfs. Und insbesondere, halt, wenn man halt weiß, was die Datenstruktur ist, dann ergibt sich halt auch, wenn man weiß, wo die Daten langfließen, dann weiß man auch, was man wann mit den Daten machen muss, an welchem Schritte des Verarbeitungsprozesses. Und quasi die Algorithmen ergeben sich ganz von alleine. Oder zumindest ist dann nicht mehr allzu viel Wahlfreiheit. Es hat sich dann halt schon ergeben. Und dementsprechend, ja, wenn man natürlich ein Programm hat, was auf einer Datenbank beruht, also wo halt insbesondere damit einer derartigen relationalen Datenbank gearbeitet wird, wo man eben ein Schema hat, also eine vordefinierte Struktur, diese Daten, dann lohnt es sich dementsprechend in das Design selbigen Schemas, also in den Entwurf dieser Datenstrukturen, Zeit und Gehirnschmalz zu investieren. Das ist auch eine Tätigkeit, die ich öfter mal mache, wenn ich irgendwie eine Applikation baue, dass ich dann nur vor diesen Datenstrukturen sitze, einfach nur irgendwie einen Texteditor habe, wo halt entsprechende Strukturen aufgeschrieben sind, die entsprechenden Typdeklarationen, wenn es jetzt im Programmcode ist oder wenn es um Datenbanken, also um relationale Datenbanken geht, eben die entsprechenden Schema-DDL-Befehle, mit denen man diese Tabellen dann anlegt. Der andere Rückbezug, wie gesagt, der, wo ich gerade gestaunt habe, wie lange das jetzt schon wieder her ist, war Folge 12, wo wir diese relationalen Datenbanken eingeführt haben oder halt die entsprechende Abkürzung, die man dafür vielleicht findet, ist RDBMS, Relational Database Management System, also ja, System, nicht System.
Okay.
Wir können nicht plötzlich ein Wort Deutsch machen, das geht ja so nicht. Das ist auch eine Sache, die wir in der Vorbesprechung gerade hatten.
Wenn in der Abkürzung Kindergarten vorkommt, dann schon.
Die Sache ist, wenn Kindergarten in einem englischen Kontext vorkommt, spreche ich es trotzdem Kindergarten aus, weil dann ist es ja das Lehnwort, dann ist es nicht das deutsche Wort, das ist was anderes.
Na gut.
Aber sei es drum. Also ja, ein relationales Datenbank-Verwaltungssystem, dieser Begriff Datenbank ist so ein bisschen komisch, weil der kann sich sowohl auf das Datenbanksystem als auch auf die Datenbank darin beziehen. Je nachdem, also wenn man eine Postgres-Datenbank hat, dann kann man da reingehen, kann sich damit verbinden und kann dann sagen, create database, um eine Datenbank anzulegen, was ein bisschen komisch klingt. Aber weil halt die Postgres-Datenbank in dem Fall halt wirklich halt ein Datenbanksystem ist. Aber ja, für gewöhnlich, wenn man in einer Applikation unterwegs ist, für die man jetzt gerade entwickelt, dann hat man meistens nur eine Datenbank auf einmal. Und deswegen können wir es jetzt mal für diesen Zweck hier synonym betrachten. Die Datenbank an sich enthält dann ein Schema. Und also das ist eben der Punkt, dass das nicht einfach nur so ein Haufen von Daten ist, die irgendwo zusammengeworfen werden, sondern das hat Struktur. Das ist, was diese relationalen Datenbanken auszeichnet. Insbesondere sind sie tabellenbasiert. Und ich glaube auch, wir hatten in der Folge 12 die Parallele zu Excel gezogen, als halt auch eine Applikation zumindest, die tabellenbasiert ist, wenn nun auch nicht ein Datenbanksystem im engeren Sinne, oder zumindest kein relationales Datenbanksystem. Aber man kann sich eventuell, wenn man mit relationalen Datenbanken nicht schon persönliche Erfahrungen gemacht hat, durch die Excel-Parallele an die Sache annähern und kann sich vorstellen, dass man in diesem System dann halt verschiedene Tabellen definiert. Also man macht nicht einfach Excel auf, wie man das so kennt, man hat einfach so eine leere Tabelle rumstehen, sondern man muss erst mal sagen, was es eigentlich für Tabellen gibt. Das ist dann eben der wesentliche Teil dieses Schemaentwurfs, dass man halt zum Beispiel sagt, wir wollen eine Personaldatenbank darstellen. Das ist irgendwie immer so mein klassisches Beispiel. Und dann sagt man halt zum Beispiel, gut, also gibt es wohl eine Tabelle von Mitarbeitern und es gibt wohl eine Tabelle von Abteilungen und eventuell gibt es andere Sachen. Vielleicht gibt es irgendwie sowas wie interne Kostenstellen, wo dann die Mitarbeiter angestellt werden und sowas. Das kommt dann halt schon wieder sehr drauf an, was man halt tatsächlich alles abbilden will mit dieser entsprechenden Datenbank, was halt die Domäne hergibt. Und wie man sich dann dieser Domäne annähert, wie man die entsprechenden Anforderungen, die an diese Software gestellt werden, umsetzt. Das erfordert ja eventuell auch, dass man verschiedene Aspekte der realen Domäne modelliert. Also dass man eventuell, wenn man ein System hat, was Mitarbeiter kennen soll, um eine Lohnabrechnung zu machen, dann muss man eventuell andere Aspekte dieser Struktur von Mitarbeitern und Abteilungen modellieren, als wenn es zum Beispiel darum geht, Urlaubsplanung zu machen oder wenn es darum geht, dass irgendwelche Schulungen gemacht werden sollen und dann sollen alle Mitarbeiter irgendwie die Datenschutzschulung machen und so weiter und so fort. Das sind alles irgendwie unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Grunddomäne, also halt in dem Fall halt die Mitarbeiter einer Firma, aber alle werden wahrscheinlich dazu führen, dass man in irgendeiner Form mindestens mal andere Daten sammelt und auch eventuell die anders strukturiert. Und dementsprechend, ja, kann man sich dann überlegen, was diese Tabellen sind. In diesen Tabellen klassischerweise, ja, ich meine, wenn man schon mal eine Excel-Tabellenkalkulation gemacht hat, dann wird man dieses Format wahrscheinlich kennen in irgendeiner Form, dass man so einzelne Datensätze als Zeilen einträgt und man hat dann bestimmte Spalten, die halt Bedeutung haben. Also meinetwegen hat man dann eine, sagt man dann halt, jetzt ist jede Zeile ein Mitarbeiter in dieser Tabelle und dann hat man die erste Spalte, da tragen wir den Nachnamen ein, dann in die zweite Spalte den Vornamen, in den dritten das Geburtsdatum und so weiter und so fort. Und das ist eben genau dieselbe Struktur, die wir auch in diesen relationalen Datenbanken vorfinden. Da ist es halt, wie gesagt, anders als bei Excel nicht so, dass man einfach drauf lostippen kann. Wird da nicht einfach von einem unendlich großen Tabellenraster begrüßt, wo man einfach irgendwo anfangen kann, kreuz und quer Sachen einzutragen, sondern man muss eben erstmal damit beginnen zu beschreiben, was eigentlich die entsprechenden Spalten sind, die man haben möchte. Und wenn man das dann getan hat, kann man anfangen, Datensätze einzufügen, also entsprechende Zeilen oder im Kontext von relationalen Datenbanken werden die auch Records genannt, also ja wortwörtlich Datensätze. Mhm. Aufzeichnungen, ne? Ja gut, aber Datensatz ist, glaube ich, die sinnvollere Übersetzung für. Und dann haben wir halt noch den weiteren Begriff bei diesen relationalen Datenbanken, nämlich das Adjektiv, was vorne dran steht, relational. Wenn ich jetzt einfach nur Tabellen habe, die so kreuz und quer durch die Gegend fliegen, dann ist das meistens nicht allzu hilfreich, sondern ich will, dass die irgendwie Bezug aufeinander nehmen können. Um wieder zu demselben Beispiel wie vorher zurückzugehen, haben wir den Mitarbeiter, der wird in irgendeiner Form in der Abteilung einsortiert sein. Also meistens, das kann man sich jetzt vorstellen, dass Firmen auch anders organisiert sind, aber die meisten Firmen haben irgendwie eine Einteilung, wo ein Mitarbeiter zu einer Abteilung gehört oder in Vorstandsbereich oder was auch immer die Struktur ist, die sich die Firma gibt. Und man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich ein Mitarbeiter nur exakt eine Abteilung haben wird. Das heißt also, man kann dem Mitarbeiter irgendwo so ein Attribut geben, meinetwegen Name der Abteilung. Und dann trägt man das halt auch in die entsprechende Tabelle ein. Und das könnte man jetzt halt einfach so machen. Das kann man natürlich erstmal einfach hinschreiben. Aber wo dann die Magie passiert sozusagen von diesen relationalen Datenbanken ist, dass man diese Struktur auch von der Datenbank verwalten lassen kann. Im einfachsten Falle, dass man zum Beispiel sagen kann, es gibt irgendwo anders eine Tabelle, die Abteilungen heißt und dort gibt es halt eine Spalte Name. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter-Datensatz einen Abteilungsnamen drin stehen hat, dann soll das auch ein Abteilungsname sein, der tatsächlich existiert. Wenn ich jetzt halt eine Abteilung namens Lohnbuchhaltung habe und ich habe eine Abteilung Produktion oder sowas, dann ist das natürlich plausibel, dass ich dann auch Mitarbeiter habe, die dann halt diese Abteilung halt haben. Aber ich kann dann, wenn ich dann hingehe und setze einen Mitarbeiter einfach in die Abteilung Reisekosten und diese Abteilung gibt's einfach nicht, dann wäre das natürlich ein Problem, weil dann in dem Moment, wo man dann mit diesem Datensatz irgendwas machen möchte, dann halt plötzlich Fehler auftreten oder ja eventuell das Programm abstürzt, wenn irgendwelche Daten nicht gefunden werden können und dann da irgendwelche Nullzeiger durch die Gegend fliegen oder was auch immer dann passieren mag. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die man nicht haben möchte. Das soll gerne die Datenbank in irgendeiner Form sicherstellen, dass man der eben das sagen kann. Und das gehört dann eben auch zu diesem Schemaentwurf, dass man sagt, nicht nur die Tabelle Mitarbeiter hat eine Spalte namens Abteilungsname, sondern auch dieser Abteilungsname ist eine Referenz auf die Spalte Name in der anderen Tabelle Abteilung. Und dann stellt das System eben sicher, dass es tatsächlich dort auf die gewünschte Art und Weise halt einen Bezug gibt. Man kann dann auch eventuell sowas sagen wie, wenn man versucht, eine Abteilung zu löschen, dann werden die Einträge für alle Mitarbeiter auch weggelöscht. Oder alternativ, es darf die Abteilung nicht gelöscht werden, solange Mitarbeiter in ihr sind. Man muss sie dann erst woanders hin verschieben und so weiter und so fort. Und dadurch ist eine sogenannte referenzielle Integrität gegeben. Also halt eine Integrität, die Intaktheit der Daten ist sichergestellt, insbesondere dieser Referenzen zwischen verschiedenen Tabellen und den Datensätzen darin. Wenn wir nun weitergehen, haben wir ja die Frage, wie man sich diesem Datenbankschema-Design annähert. Wir haben jetzt eben schon so gehört, als grundsätzlichen Ansatz kann man sich halt einfach fragen, was für Objekte sind irgendwie Sachen, mit denen meine Applikation zu tun hat, sind irgendwie Datensätze, die die Applikation zu bearbeiten hat. Also wie gesagt, wenn ich eine Lohnbuchhaltung habe, dann ist das halt, wie gesagt, der Mitarbeiter, dann muss da irgendwie die Information dran stehen, welches Gehalt kriegt dieser Mitarbeiter jetzt tatsächlich pro Monat, pro Woche, pro was auch immer. Das sind ja dann zum Beispiel Attribute, die ja dann halt an diesem Mitarbeiter dran stehen, also halt die entsprechenden Spalten, die sich dann ergeben. Und auf diese Art und Weise fängt man dann halt an, ja quasi die diese ganzen Strukturen sich zu überlegen, was in dieser Datenbank drin sein muss. Man hat die Tabellen, die man sich überlegen kann, als die Objekte, die miteinander in Bezug zu setzen sind. Man hat eben diese Attribute, die zu diesen entsprechenden Datensätzen gespeichert werden müssen, um die entsprechenden Aufgaben der Applikation zu erfüllen. Und das tut man dann eventuell so eine Weile und dann hat man irgendwann so eine initialen Vorstellung davon, was drin sein muss. Und dann wird man eventuell auch sehen, dass man Wahlfreiheiten hat, wie man bestimmte Sachen strukturieren kann. Das ist ja auch, warum eben das ganze Thema Schemaentwurf eine durchaus interessante Sache ist. Man kann sich halt eventuell entscheiden, wie man Sachen strukturiert und ob man jetzt vielleicht dieses ein Attribut hier pflegt oder dort. Also wenn man vielleicht sagt, hat der vielleicht einfach seine Kontonummer dran, an die ausgezahlt wird, das Gehalt, dann wäre das halt einfach ein Attribut an den Mitarbeiter. Oder man könnte halt sagen, dass das Konto auch ein eigenes Objekt ist, was man dann irgendwie mit dem Mitarbeiter verknüpfen kann. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die sich ergeben kann. Zum Beispiel, wir hatten jetzt auf Arbeit neulich irgendwie auch über das Thema gesprochen, wie wir Preise in einer Datenbank modellieren. Und dann könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, wenn man ein bestimmtes Produkt hat, dass man dem einfach ein Feld gibt für einen Preis.
Nein. Und
das Problem ist aber, es geht jetzt gar nicht zu individueller Bepreisung oder sowas, ach was so. Du jetzt vielleicht denken würdest. Nee, es ist viel banaler als das. Wir möchten gern historische Preise pflegen können, damit man auch im Nachhinein noch nachvollziehen kann, was bestimmte Sachen früher mal gekostet haben.
Okay.
Und das heißt halt, man kann nicht einfach mal einen Preis ranschreiben an ein Objekt, sondern dann hat man halt plötzlich, dass der Preis ein eigenes Objekt ist, der dann referenziert auf das Produkt und dann hat er außerdem noch einen Gültigkeitszeitraum, also halt einen gültig von, einen gültig bis. Eventuell das gültig bis ist halt eventuell noch leer, also das ist dann eventuell hier so ein Optionstyp, wie wir es in Folge 72 mal, glaube ich, besprochen hatten. Also kann auch null sein. Und damit dann dementsprechend signalisiert ist, dass es halt der Preis, der jetzt noch aktuell gültig ist, sofern halt das gültig von halt bereits überschritten war. Also halt, das wäre halt ein Beispiel, wie man dann halt anfangen kann, dass ja man zum Beispiel halt sieht, dadurch, dass mehrere Preise halt für ein Produkt gelten können, ist halt eventuell Preis ein Kandidat für eine eigene Tabelle. Und das bringt uns im Prinzip schon so näher auch auf die strukturierte Betrachtung von Schemaentwurf auf eine Art und Weise, die wir hier in dem Beispiel von Normalformen diskutieren können. Also hier der wesentliche Wikipedia-Artikel, den wir heute verlinkt haben, wir sind ja weiterhin der Wikipedia-Vorlese-Podcast, ist heute der Artikel Normalisierung im Kontext von Datenbanken, anhand dessen ich das hier so ein bisschen strukturiert habe. Und den können wir auch im Prinzip uns parallel hier einmal aufmachen im zweiten Tab, neben unseren Notizen, damit wir hier diese Beispiele verfolgen können, die hier in dem Artikel präsentiert werden. Hier geht es nicht um Personaldatenbanken, hier geht es stattdessen um eine Datenbank, in der CD-Lieder eingetragen sind. Also ja, hat offenbar jemand hier eine entsprechende Musikdatenbank oder ja, vielleicht ist das auch das Backend von Spotify oder Apple Music oder was auch immer. Und es werden halt in der Datenbank werden die Lieder abgelegt, die man ja in dem Fall halt auf CDs findet oder halt, ja, CD ist vielleicht irgendwie schon ein bisschen antiquiert und man würde wahrscheinlich eher einfach Album sagen.
Einem Tonträger.
Und ja, genau. Und da sehen wir auch sofort bei einem ähnlichen Problem, so wie ich gerade gesagt habe, ein Produkt, was mehrere Preise haben kann über die Zeit, so hat natürlich eine CD oder halt ein Album mehrere Lieder eventuell. Und das ist hier in diesem ersten Beispiel, was hier demonstriert wird, verletzt, beziehungsweise ist es eine Verletzung der sogenannten ersten Normalform. Die erste Normalform fordert nämlich, dass einzelne Tabellenspalten nur atomare Werte enthalten dürfen, keine strukturierten Datensätze. Wenn ich also mir ja wiederum das Beispiel Excel vorstelle, als Analogie jetzt, ich stelle halt die Daten, die in meinem relationalen Datenbanksystem drin sind, stattdessen als eine Serie von Excel-Tabellen dar. Und ich sage jetzt natürlich weiter in Excel als Platzhalter für diese Art von Tabellenkalkulation, weil das halt der Household Name ist, so wie Tempotaschentuch. Natürlich ist das genauso parallel übertragbar auf LibreOffice oder auf OnlyOffice und Numbers unter Apple oder was auch immer. Oder blankerweise halt auch auf eine CSV-Datei, wenn man es gerne textbasiert machen möchte, aber das ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, diese visuelle Vorstellung ist ja nun die sich insbesondere durch Excel, VisiCalc und so weiter eingebrannt hat. Und wenn ich mir jetzt hier halt diese Tabelle vorstelle, ja, und ich habe jetzt zum Beispiel CD-Lieder, könnte ich ja sagen, ich habe einfach ein Lied pro Zeile oder sowas und ich schreibe dann halt bei dem Album rein Künstlername und Albumtitel. Mhm. Und das wird halt hier schon gesagt, das ist keine gute Sache. Das soll man nicht machen und das sieht man auch hier in diesem Beispiel, was in dem Wikipedia-Artikel zu sehen ist. Ja, Negativbeispiel 1NF verletzt. Also diese Normalformen werden immer so abgekürzt als die Zahl und dann NF. Also in dem Fall halt erste Normalform 1NF. Und wir sehen halt hier genau CD-Lied und wir sehen, dass als Album hier, wie gesagt, Name des Künstlers, Bindestrich, Name des Titels ist. Und wir sehen außerdem, dass es sogar noch schlimmer ist, als dass irgendwie, anstatt dass es irgendwie einzelne CD-Lieder sind, ist es irgendwie eine Titelliste hier und es ist einfach eine ganze Liste von Titeln eingetragen, die hier so, ja, glaube ich, für Lehrzwecke ein bisschen verkürzt ist. Also irgendwie das größte Album hier hat 3 Titel, was glaube ich nicht so ganz akkurat ist, aber sei es drum. Und das ist in den allermeisten Fällen Käse. Das ist eben das, was mit der ersten Normalform hier beschrieben wird, dass man eben diese Verletzung dieser Normalform aufbricht und dann halt die Tabelle stattdessen umstrukturiert, also das Schema ändert. Der Grund, warum man das macht, ist, dass man es sich dann schwieriger macht, Teilwerte von diesen nicht atomaren Attributen abzufragen. Also ich möchte jetzt meinetwegen hier rausbekommen in dieser Liste von Titeln, ich möchte gerne das Lied finden oder ich möchte gerne den Eintrag finden zu dem Titel, wie heißt denn hier ein Titel, zum Beispiel I'm Out of Love. Mhm. Und dann ist jetzt das Problem, ich kann halt nicht in meiner Datenbankabfrage, wenn ich das mit SQL mache, halt die Standardabfragesprache, wie sie bei relationalen Datenbanken zum Einsatz kommt, siehe Folge 12, wo wir das schon so ein bisschen an Beispielen eingeführt hatten, zumindest ein paar kleine, könnte ich jetzt halt mir sagen, select Stern, also halt Stern wie das Symbol für alle Spalten, möchte ich abfragen, from CD-Lied, where, ja, und dann was mache ich dann jetzt? Wenn ich möchte jetzt halt sagen, wo der Titel des Liedes halt eben I'm Out of Love ist, aber das kann ich ja nicht, weil ich kann jetzt nur nach der ganzen Titelliste fragen und das kann ich halt nicht so richtig, weil ich weiß ja in dem Moment jetzt noch nicht, welche anderen Titel auf dieser CD drauf sind. Das ist ja irgendwie Käse. Oder eventuell weiß ich halt, ich suche nach dem Album, was Not That Kind heißt, aber das ist ja auch nicht, was hier in den Spalten drin steht, sondern ich müsste halt nach dem suchen, wo irgendein Künstlername und dann Not That Kind in dieser Albumspalte steht, weil da halt beides zusammengemehrt ist. Und das ist natürlich unhandlich. Man könnte jetzt halt Tricksereien machen, also man kann natürlich auf der einfachsten Ebene halt sagen, ich lasse mir einfach die komplette Datenbank ausdrucken, die komplette Tabelle, und dann gucke ich halt, wann irgendwann ich halt den Treffer habe, aber das ist natürlich horrend ineffizient. Das ist ja nun genau, was man mit einem cleveren Schema-Design vermeiden möchte, dass man eben nicht jedes Mal sich die ganze Datenbank ausdrucken muss, wenn man eine Sache sucht.
Zumal das ja in dem Falle hier auch schlecht wäre, weil ausgerechnet dieser Titel auch noch der Titel von dem Album ist. Oder vielleicht auch in der Single, aber ja. Wie auch immer. Tonträgers.
Stimmt. Hier ist ja noch so eine Doppelung drin, dass einmal oder Love einmal quasi in dem Album ist und einmal auf der Single.
Ja, genau.
Also so, da wäre noch Verwirrungspotenzial da, ja.
Genau, ne? Also dann kriege ich da irgendwie noch ein False Positive mit rein. Also zumindest einen falschen Treffer, ja.
Also ja, wenn man das halt schlecht implementiert, also wenn man einfach über alles rüber sucht, dann hat man eventuell auch Probleme. Aber das passiert eigentlich bei relationalen Datenbanken nicht so wirklich. Man fragt dann halt schon spezifische Felder ab, halt Spalten.
Gut, aber da. Ja, okay, doch, in der Titelliste könnte man das theoretisch machen, aber da müsste man halt trotzdem erst wieder alles ausdrucken und ja gut, also einfach dann das wieder durchsuchen, ja, okay.
Also ja, ist einfach ein bisschen unhandlich, dadurch eben wie SQL strukturiert ist und deswegen wird dann halt hier, man kann dann hier sehen, wie das dann aufgelöst würde, ja, es werden einfach diese entsprechenden Spalten, die mehrere Sachen enthalten, aufgebrochen. In dem Fall warten halt die eine Spalte, wie heißt die hier, Album, die sowohl den Künstlernamen als auch den Albumtitel enthält und das wird dann halt hier aufgetrennt und wir haben 2 Spalten stattdessen Albumtitel und Interpret. Damit ist das dann, damit kann man halt tatsächlich mal nach dem Albumtitel suchen oder halt nach dem Interpreten einzeln und findet dann halt alle Lieder, die irgendwie auf Alben von diesen Interpreten sind. Die andere Sache hier ist, dass wir eben diese Spalte Titelliste haben und das wird auch aufgeteilt. Stattdessen gibt es nur noch einen Titel, außerdem gibt es eine Tracknummer. Und wo dann halt hier in dem Beispiel ein Album halt 3 Titel drin stehen hatte, haben wir jetzt stattdessen 3 Datensätze, die halt jeweils nur einen Titel darstellen. Und dann ist jetzt halt erstmal die Albuminformationen dann mehrmals dupliziert. Mhm. Das ist auch noch nicht optimal. Das ist ja dann, wo die zweiten und dritte und so weiter Normalform hingehen. Aber erstmal ist jetzt hiermit das Problem mit der ersten Normalform gelöst. Das ist also, ja, ich hatte eigentlich so überlegt, ich hatte nicht die Erwartung gehabt, dass die grundsätzlichsten Normalformen die unkontroversesten sind und dass es dann, wenn man dann später zu den immer höherstufigen kommt, dass es dann halt irgendwie problematischer wird, weil es dann quasi immer rigider wird, in dem, was man noch machen darf. Aber tatsächlich die größte Gegenrede, die ich habe, ist gegen die erste Normalform. Denn ja, es ist in der Praxis nichts, es ist relevant für Sachen, wo man tatsächlich Abfragen machen will. Also wenn ich jetzt halt sowas machen möchte, wie zum Beispiel, ich möchte nach einem Titel suchen, dann ist es sinnvoll, dass es halt auch so strukturiert in der Datenbank rumliegt, damit ich dann zum Beispiel auch als nächstes einen Index drauf machen kann auf die Sache. Ich weiß nicht, hatten wir Indexe in der Folge 12 erwähnt? Das hätte ich prüfen können. Ich guck mal kurz über die Notizen, wo hier was entsprechendes steht. Ich glaube nicht. Nee, soweit sind wir nicht reingestiegen in das Thema. Aber im Prinzip ein Index ist, ja, bedeutet, dass man alle Werte in einer Spalte nochmal quasi zum Beispiel in einen Suchbaum reintut. Wir haben ja Bäume haben wir beschrieben im Kontext von, wie man Listen und sowas darstellen kann. Wir können dann quasi sowas wie einen Suchbaum aufbauen. Also wir haben quasi mit einem Baum dargestellt eine strukturierte, sortierte Liste von Werten, die in dieser Spalte vorkommen können. Und dann außerdem, wann immer wir quasi dann so einen Blattknoten in dem Baum haben, also tatsächlich dann einen tatsächlichen Titel zum Beispiel, wenn wir jetzt den Index über die Titel haben, steht außerdem dabei, welche Datensätze diesen Wert enthalten. Und damit haben wir eine Möglichkeit, ja, relativ einfach uns zurechtzufinden, wenn wir diese mitunter ja nun doch ziemlich große Tabelle durchsuchen wollen nach einem bestimmten Titel. Also wenn ich jetzt vielleicht sage, ich habe 1 Million Einträge in dieser Liederliste drin, dann wäre halt die klassische Methode, wenn ich halt so einen Index nicht habe, das zu finden, dann ein sogenannter Sequence-Scan. Also ja, ich gucke halt einfach die Zeilen nach und nach durch und gucke halt in jeder Zeile, ob ich halt bei der richtigen, ob ich den richtigen Titel einfach vor mir habe. Und das heißt natürlich, wenn ich 1 Million Einträge habe, muss ich im Zweifelsfall 1 Million auch durchlesen, bis ich irgendwann mal das Richtige finde. Also unter der Annahme, dass es auch irgendwann mal gefunden wird. Ne?
Ja.
Oder im schlimmsten Fall halt, wenn es halt gar nicht geht, dann muss ich halt wirklich die kompletten Millionen lesen. Ja, ansonsten wäre der Erwartungswert die Hälfte, also 500.000. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen unhandlich, insbesondere wenn man irgendwie ein System hat, was irgendwie sehr viele Anfragen auf einmal bekommt, parallel und so weiter und so fort, wäre das ein horrender Rechenaufwand. Hingegen, wenn ich über diese Titel einen Index habe, und damit kann ich dann, ja, klassischerweise, wenn ich halt so einen sortierten Index habe, dann kann ich in logarithmischer Zeit drauf zugreifen. Und das heißt, bei 1 Million Einträgen hätte ich dann etwa 20 Vergleiche, bis ich den gefunden habe, den ich brauche.
Mhm.
Also wenn ich, wir hatten ja auch mal zum Beispiel Bisektionen beschrieben, das läuft aufs Ähnliche hinaus, weil das ist ja, wie man sich in einem Suchbaum durch die Sache durchbewegt. Wenn der schön balanciert ist, dann kann man immer den einen Knoten in der Mitte vergleichen und kann dann die entweder linke oder rechte Hälfte wegwerfen, wenn man dann halt nicht sowieso schon am Ziel ist, dann kann man sagen, also entweder gehe ich links oder rechts weiter, dann habe ich die Hälfte der Werte weggeworfen. Das heißt, nach dem ersten Vergleich sind von 1 Million Zeilen noch 500.000 übrig, die ich angucken muss, nach dem zweiten 250.000 und so weiter und so fort. Und nach 20 Schritten bin ich dann halt bei dem richtigen Eintrag angekommen oder halt bei der Feststellung, dass es den halt nicht gibt in dieser Tabelle.
Ja.
Und dann weiß ich dann halt entsprechend sofort, die Zeile, die ich haben möchte, ist die Zeile Nummer 70.081 und dann kann ich halt direkt dahin springen mit meinem, anstatt da diesen großen Sequenzscan durchzumachen. Das ist eben, warum eine Datenbankabfrage entweder 5 Minuten dauern kann oder 2 Sekunden, je nachdem, ob man dann so einen Index gepflegt hat oder nicht. Das ist halt nichts, was die Datenbank von alleine macht, sondern das konfiguriert man schon selber, weil man nur als Mensch so richtig selber weiß, wo es sich denn lohnt, so einen Index zu haben, weil man halt, die Datenbank kann ja nicht wissen, wenn irgendwie eine Tabelle 20 Spalten enthält, nach welcher Spalte wollen wir jetzt tatsächlich abfragen. Und das ist dann eben auch genau der Punkt, warum so eine Normalform, diese erste Normalform nicht unbedingt immer wichtig ist. Wenn man halt bestimmte Attribute hat, nach denen immer abgefragt wird, dann will man tatsächlich die auch so strukturiert haben, dass die als einzelne Spalte drin stehen, damit man die sauber indexieren kann. Hingegen, wenn man irgendwo an dem Datensatz so einen großen Klumbatsch an Daten hat, an strukturierten Daten, den man auch nur als Ganzes braucht und wo man nicht reingehen muss auf der Ebene der Datenbank, um zum Beispiel halt solche Abfragen zu machen, irgendwie etwas zu durchsuchen oder irgendwelche Beziehungen zu anderen Datensätzen zu bilden, dann kann es tatsächlich von Vorteil sein, die einfach als einen großen Klumbatsch zu behandeln in der Datenbank und nicht weiter auseinander zu dividieren. Das mache ich zum Beispiel in der Praxis. Ich habe eine von meinen Applikationen ist eine Container Image Registry, also ein System, in dem man Container Images hochlädt, also ja, Abbilder von quasi im Prinzip Programmdateien, um es jetzt ganz dumm und einfach zu sagen. Um jetzt nicht zu tief wieder in da, wie Containerisierung funktioniert, reinzugehen. Sagen wir jetzt einfach mal, Programmdateien werden reingeladen. Es ist im Prinzip halt ein Object Storage, was ich im Prinzip auch schon mal beschrieben hatte. Auch, ich glaube auch in der Datenbankfolge hatten wir so am Rande mal Object Storage oder Key-Value-Datenbanken und so erwähnt. Ja. Oder vielleicht als bessere Parallele ist es wie ein Dateisystem halt, dass man halt, wie man auf der Datei, auf dem Dateisystem halt auch Programmdateien ablegen kann. So kann man das in diesem Storage dann halt auch. Hat so ein bisschen so eine Struktur halt nach irgendwie Namen und nach Versionen zum Beispiel und sowas. Aber im Grundsatz ist es halt das. Und innerhalb dieses Systems, ja, es gibt verschiedene Accounts, wo halt die entsprechenden einzelnen Kunden halt ihre Sachen ablegen können. Und diese Accounts können Garbage Collection Policies haben. Also man kann da halt sowas konfigurieren wie für Programmdateien, die den folgenden Namen haben, die irgendwie meinetwegen FUBAR heißen und dann halt eine Versionsnummer haben. Wenn die nicht länger als 4 Wochen nicht runtergeladen wurden, dann können sie automatisch aufgeräumt werden. Und so kann man da diverse Policies halt auf die Art und Weise konfigurieren. Und das hätte ich jetzt halt strukturieren können, dass das halt eine Tabelle ist, also dass es halt so eine Tabelle Garbage Collection Policies gibt und dann halt den Accountnamen, zu der es gehört, und dann vielleicht noch den Index, weil die Reihenfolge von den Dingern ist leider auch wichtig, weil es auch Protective Policies gibt, die dann vor der Löschung schützen können. Und die müssen natürlich vor den entsprechenden löschenden Policies stehen. Das hätte ich jetzt alles modellieren können. Aber ich habe einfach keinen Anlass dafür, weil entweder hole ich diese Garbage Collection Policies einfach komplett als einen Datensatz raus, als eine Liste, um sie halt zum Beispiel, wenn der Nutzer halt danach fragt, was er denn konfiguriert hat, um das anzuzeigen, oder halt natürlich, wenn die Garbage Collection läuft, um halt dann halt diese Policies auszuwerten, werden die halt einfach nur als ein einziges Ding geholt. Und zwischendurch brauche ich die nicht destrukturiert und deswegen lege ich die halt einfach als einen großen JSON-String halt serialisiert ab. JSON hatten wir auch in Folge 71, 72 mitbesprochen. Und so serialisiere ich das halt einfach quasi wie als eine Datei, aber halt die Datei ist dann halt ein, oder dieser Inhalt, dieses JSON-Dokument, ist dann ein Attribut, was an diesem Account mit dranhängt. Und das ist halt nicht weiter aufstrukturiert. Damit habe ich jetzt die erste Normalform verletzt, aber ich habe auch in der Praxis halt mein Leben einfacher gemacht, weil ich muss halt nicht irgendwie das Datenbankschema entsprechend anpassen, um noch diese Garbage Collection Policies strukturiert darzustellen. Ich kann da einfach Attribute hinzufügen, ohne dass ich was an der Datenbank ändern muss. Und wenn ich die halt raushole oder wegschreibe, dann ist es halt nur so ein Feld, was ich setzen muss. Und dann, wie gesagt, ich muss mir halt nicht darum Gedanken machen, dass die auch in der richtigen Reihenfolge reingeschrieben werden und was nicht alles, sondern das ist halt einfach dadurch, wie dieses JSON funktioniert, sowieso schon gegeben.
Ja, jetzt ist es so, dass das natürlich relativ weit reingeht und spezielles Wissen erfordert. Aber die erste Normalform, so wie ich das hier sehe, lässt die sich ja noch relativ gut zum Beispiel jetzt in eben Excel abbilden. Ne? Also das wäre auch
da hätte man halt im Zweifelsfall das gleiche Problem, ne? Dass man halt auch so eine Pivot-Tabelle haben kann und die funktioniert natürlich dann auch besser, wenn man die Attribute schön säuberlich getrennt hat, damit man dann halt, wenn man in einer entsprechenden Spalte filtern will, dass man halt da sinnvolle Filterwerte auswählen kann und halt nicht jedes Mal drei verschiedene Sachen zusammengerührt sind und man dann halt ja nicht irgendwie auf das zweite Attribut auf den Wert Nummer 17 filtern kann oder sowas.
Ja, genau. Und also du kannst halt mit so einer Titelliste, die da hinten dran hängt, so wie das mit der verletzten Normalform gewesen wäre, kannst du halt nicht Titel alphabetisch sortieren, zum Beispiel. Das funktioniert halt dann nicht.
Zum Beispiel, ne?
Ja. Okay.
Ich meine, da ist vielleicht Excel so ein bisschen das Gegenbeispiel, was ich vorhin meinte, mit halt kann man nicht ordentlich durchsuchen, weil in Excel kann man halt Steuerung F machen und das ist halt relativ strukturagnostisch.
Das ist wohl wahr, ja.
Aber der Sortieren-Punkt ist ein guter Punkt. Der ist den wertschätze ich. Da sieht man mal, ich habe auch nicht so viel Praxiserfahrung damit, irgendwie Excel großartig zu verwenden, außer halt, ich muss halt anderer Leute Excel-Dateien verwenden.
Ja, das fiel mir jetzt nur auf, ne? Also das wäre jetzt halt so ein Beispiel, wo man sagt, ja, aus diesem Grunde ist das sinnvoll.
Ja. Ich habe noch eine wilde Anekdote hier mit aufgeschrieben und die hat nicht so richtig, ja, das hängt mit der ersten Normalform auch so ein bisschen zusammen, weil das ist auch eine Konsequenz davon, dass es nicht denormalisiert war. Aber eine wilde Geschichte, die ich hiermit mal erzähle. Eine der ersten Tätigkeiten, die ich auf Arbeit hatte, damals vor fast 15 Jahren mittlerweile, war, wir hatten eine Applikation, die hatte MaxDB verwendet. Also halt ein Datenbanksystem von SAP. Damals gibt es auch, glaube ich, nicht mehr oder ist eingestellt. Oder irgendwie auf Live Support wird noch für die paar Kunden, die es noch verwenden, noch maintained. Mag sein, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, auf diesem Datenbanksystem waren wir drauf und es wurde irgendwann entschieden, es soll jetzt auf Postgres umgestellt werden. Ja, also das mein Datenbanksystem der Wahl heutzutage und das jedenfalls, da wurde auch abgewogen und wurde entschieden, darauf soll umgestellt werden. Und wir haben dann halt eine große Migration halt geplant und durchgeführt und das hat auch funktioniert. Aber es gab so ein witziges Problem, was sich ergeben hatte. Wir haben halt die Datenbank, die Datenbankinhalte aus dem MaxDB rausgeholt und ins Postgres reingetan, also auch das Schema halt dementsprechend übersetzt, weil es sind grundsätzlich beides SQL-Datenbanken, die haben dann alle so ein bisschen Eigenheiten immer gegeneinander, also halt bestimmte Datentypen, die in dem einen unterstützt werden, werden dann nicht in dem anderen unterstützt oder die haben vielleicht einen anderen Namen und sowas und da muss man so ein bisschen untereinander übersetzen, hin und her, dies, das und dann hat man halt das Schema soweit irgendwie auf eine Art und Weise umgeschrieben, dass Postgres das dann gefressen hat und dann haben wir da die Daten reingeholt. Und dann stellt man fest, dass irgendwie alle möglichen Sachen nicht funktionieren, was irgendwie so Relationen zwischen verschiedenen Tabellen sind. Da konnten Dinge nicht richtig aufgelöst werden. Und der Fehler war dann auch relativ schnell gefunden. Und das war ja nicht mal unbedingt die Schuld von MaxDB der Postgres oder sowas. Aber MaxDB hatte eine Eigenheit, dass wenn man IDs vergeben hat, also so numerische Zahlen, die Zeilen identifizieren, also ja so quasi wie fortlaufende Nummern in einer Tabelle, das ist so eine Funktion, die man in relationalen Datenbanken eigentlich immer in irgendeiner Form hat, dass man einfach so eine Spalte definieren kann als fortlaufende Nummer. Und dann wird halt jedes Mal, wenn man eine neue Zeile anlegt, einen neuen Datensatz einfügt, wird halt quasi die nächste Nummer vergeben und reingeschrieben. Das hat auf diverse Arten meistens hat das sowohl MaxDB als auch Postgres als auch irgendwie so ungefähr jedes andere relationale Datenbanksystem der Welt. Heißt jedes Mal so ein bisschen anders, aber sei es drum. Und in MaxDB war es halt so, dass diese IDs dann immer 11-stellig formatiert wurden, mit so Nullen aufgefüllt. Also halt ist es halt nicht irgendwie der Datensatz 42, sondern es ist 0000000042. Wie man das eventuell halt so kennt, ne? Also, so wie ja auch Postleitzahlen auch mit auf der linken Seite mit Nullen aufgefüllt sind. Und das wissen manche Adressverwaltungsdatenbanken eventuell nicht. Und dann kriegt man mal wieder in Dresden irgendwie nicht für 01069 einen Brief, sondern für 1069, was natürlich keine gültige Postleitzahl ist, aber die Post weiß ja auch damit umzugehen.
Okay.
Ja. Das ist ja ein bekanntes Problem. Und jedenfalls, ja, die hatten halt die haben halt IDs immer dargestellt mit Nullen aufgefüllt. Und das heißt halt auch, ja, so eine ID war halt immer 11 Stellen lang. Und irgendwann vor, ich weiß nicht, wer das war, das war lange bevor ich in die Firma gekommen bin, hatte irgendjemand die Idee gehabt, naja, wenn wir mal eine Spalte haben, wo wir mehrere andere IDs eingeben müssen. Ja, also meinetwegen, wir haben irgendwie die Tabelle Abteilung vielleicht und da sollen die Mitarbeiter-IDs dort gepflegt werden und nicht andersrum. Dann hätten wir ja mehrere Mitarbeiter-IDs. Und die müssten wir quasi als Liste da reinschreiben, also so wie wir hier in unserem Beispiel halt diese Titelliste haben, die nicht so richtig normalisiert war, die nicht die erste Normalform hatte. Und das können wir hier ganz einfach machen, weil die Dinger alle 11 Zeichen lang sind. Wir kleben die einfach ohne irgendwelche Trennzeichen zusammen. Und wenn wir die Liste dann wieder auseinanderdröseln wollen, dann trennen wir die dann einfach quasi nach jedem 11. Zeichen. Das war dann halt wie halt in diesem konkreten Team damals mit den IDs umgegangen wurde. Und das hat halt super so lange funktioniert, wie das MaxDB war. Dann haben wir auf Postgres halt umgestellt. Postgres hat keine Nullen vor die IDs geschrieben. Das heißt also, wenn du halt 42 meinetwegen hast als ID und dann die nächste ID ist dann die 45 und klebst die halt einfach zusammen, dann ist es einfach 4245. Und dann weißt du halt nicht mehr, war das jetzt 4245 oder war das 4 und 245 oder war das einfach nur ein Eintrag mit 4245? War alles unklar. Das war natürlich Käse. Natürlich, nachdem wir es wussten, war es dann halt auch einfach zu klären, weil dann haben wir halt einfach Kommas dazwischen gemacht und fertig. Ne? Ich meine, wir waren jetzt in dem Moment nicht an dem Punkt, wo wir die Normalform irgendwie geändert hatten. Das war jetzt erstmal nur, wir müssten Migration durchkriegen. Aber ja, das war so ein praktisches Beispiel, wie uns die Nicht-Normalisiertheit unserer Daten dann in den Fuß geschossen hat.
Okay. Sehr gut.
Also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich hier die große Gegenrede schwinge gegen die erste Normalform, nur weil ich eben den Hinweis mit JSON und so weiter gegeben habe, ist schon grundsätzlich eine gute Sache. Und wenn man nicht gute Gründe hat, sollte man sich da auch schon dran halten. Das gleiche gilt dann auch für die zweite Normalform. Und ich glaube, so fast irgendwie zweite und dritte können wir quasi fast in einem Rutsch abhandeln, was im Anbetracht der Zeit auch, glaube ich, ganz gut ist. Die zweite Normalform liegt vor, wenn die erste Normalform vorliegt und außerdem, jetzt ist hier, wie der Satz hier in meinen Notizen steht, keine Spalte außerhalb eines Schlüsselkandidaten hängt funktional von einer echten Teilmenge der Schlüsselkandidaten ab. Was heißt das alles? Ein Schlüsselkandidat ist ein Satz von Spalten, deren Werte Datensätze eindeutig identifizieren. Also wenn ich halt mir jetzt irgendwie diese Tabelle CD-Lead hier angucke, ist das ja hier schon in dem Moment, wo hier die Herstellung der ersten Normalform passiert ist, sind hier diese Spalten CD-ID und Track-Nummer sind blau unterlegt. Und wie man halt sieht, ist, wenn man sich Werte aus diesen beiden Spalten rausgreift, dann hat man immer ein eindeutiges Paar. Also man hat hier halt ja die ID für die CD, man hat die ID für den Track und wenn man halt eine bestimmte CD-ID und eine bestimmte Track-Nummer wählt, dann wird man mit diesen IDs exakt einen Eintrag finden. Halt, oder gar keinen eventuell, wenn das halt ein Eintrag ist, der einfach nicht existiert. Aber damit haben wir jeden Datensatz, jede Zeile eindeutig identifiziert. Und damit ist dieser Satz von Spalten ein sogenannter Schlüsselkandidat. Ein Schlüsselkandidat kann es durchaus mehrere geben in einer Tabelle, deswegen heißt das auch erstmal Kandidat. Das gehört dann eben zum Schema-Design dazu, sich zu entscheiden, was dann tatsächlich der Schlüssel wird. Wenn man jetzt sich zum Beispiel vorstellt, wie ich war eben bei dem Beispiel halt Abteilung oder Mitarbeiter oder sowas, wenn ich bei Mitarbeitern bleibe, könnte ich ja zum Beispiel sagen, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Geburtsort wird ja für gewöhnlich als eindeutig angesehen. Es gibt pathologische Fälle, wo das nicht der Fall ist, ne? Aber so im Allgemeinen gehen relativ viele Softwares davon aus, dass das ein eindeutiger Satz von Daten ist, nach denen eine Person ja eindeutig identifiziert werden kann. Das ist also in diesem Kontext, im Kontext des Schema-Design für diese Mitarbeitertabelle, dann ein Schlüsselkandidat. Und ich werde aber nun praktischerweise, wenn ich mich zum Beispiel auf diesen Mitarbeiter irgendwo anders beziehen möchte, Meinetwegen habe ich vielleicht irgendwie die beschriebene Tabelle mit den Konten, wo ich irgendwie dann halt ein Konto habe, wo das Gehalt für einen bestimmten Nutzer, für einen bestimmten Mitarbeiter rüberüberwiesen wird. Würde ich dann halt sagen, irgendwie dieses Konto gehört zu dem folgenden Mitarbeiter, würde mich also gerne auf diesen Schlüssel beziehen. Und wenn ich jetzt in diese Tabelle jedes Mal reinschreiben muss, so dieses, das Konto mit der folgenden Nummer gilt für Max Mustermann, geboren 1. Mai 1967 in Hannover. Wenn ich das jedes Mal aufschreiben muss, das ist ja ganz schön redundant. Das ist ja mühselig, deswegen macht man da meistens halt irgendwie sowas wie eine Mitarbeiternummer. Also halt wie die vorgenannten IDs, die fortlaufend vergeben werden, einfach wenn irgendwelche neue Datensätze in die eine Tabelle dazukommen, würde man dann halt sagen, in der Mitarbeitertabelle steht da drin, Max Mustermann, geboren 1. Mai 67 in Hannover, ist die Nummer 17. Und dann kann ich halt in der Kontentabelle halt einfach eintragen, Mitarbeiternummer 17. Und damit habe ich dann halt in dieser Mitarbeitertabelle zwei Schlüsselkandidaten. Einmal diese Nummer, die halt einen Mitarbeiter eindeutig identifiziert, das ist ihr ganzer Zweck. Und eben halt auch die Attribute, die eben die Person eindeutig beschreiben, wie gesagt, halt Name und Geburtsdaten. Dementsprechend, ja, eine Tabelle kann mehrere Schlüsselkandidaten haben. Und man wählt dann halt im Laufe des Designs, beim Schema-Design dann halt meistens einen Primärschlüssel aus. Und das ist dann der Schlüssel, auf den sich andere Tabellen beziehen. Mhm. Ich habe hier noch so als Beispiel in Dateisystemen zum Beispiel wäre auch der vollständige Pfad ein Schlüsselkandidat, aber in der Praxis ist meistens dann die Inode-Nummer der bevorzugte Schlüssel, weil eben der Pfad einfach sperrig ist und eine Inode-Nummer ist eine Zahl. Das ja. Ist jetzt so ein bisschen, ich lasse jetzt Hardlinks aus dem Spiel, aber so zur Illustration.
Okay, ja, ich denke, das ist erstmal nachvollziehbar. Ich habe da später noch eine Frage dazu.
Mhm. Okay, dann ist diese Frage hiermit im Gedanken notiert und bei der zweiten Normalform, ja, geht es jetzt eben um diese Schlüsselkandidaten. Ich sage jetzt, nachdem wir jetzt Schlüsselkandidat eingeführt haben, sage ich nochmal hier die Definition. Zweite Normalform ist erste Normalform und außerdem keine Spalte außerhalb eines Schlüsselkandidaten hängt funktional von einer echten Teilmenge des Schlüsselkandidaten ab. Wenn wir uns also das Mitarbeiterbeispiel ist da jetzt irgendwie nicht so richtig hilfreich, weil der Mitarbeiter als Beispiel hatte halt ja quasi eine Mitarbeiternummer, die nur ein einziges Feld ist. Und dementsprechend gibt es da keine echte Teilmenge. Also echte Teilmenge heißt halt, wir haben einen Haufen von Spalten, die einen Schlüsselkandidaten bilden. Und wir gucken uns jetzt eine echte Teilmenge an, also eine Gruppe von Spalten darin, die aber nicht die gesamte Gruppe ist. Das geht natürlich nicht, wenn ich nur eine einzige Spalte habe, da kann ich keine echte Teilmenge bilden. Wäre halt die einzige Teilmenge, wäre halt die leere Menge, die ist uninteressant. Oder es ist halt die Menge, die auch wieder die Spalte enthält. Aber das ist einfach dasselbe, das ist nicht eine echte Teilmenge, sondern nur ja halt das Ganze. Hingegen, wenn ich jetzt sage, ich gucke mir das an, also ich kann jetzt nicht sagen, halt dieser Schlüsselkandidat Name und Geburtsdaten könnte der abhängig von einer echten Teilmenge des Nummernkandidaten abhängen, das ist halt nicht der Fall, aber andersrum vielleicht, ist die Mitarbeiternummer nur abhängig von einer echten Teilmenge dieser ganzen anderen Felder, könnte ich mich jetzt fragen. Also kann ich, wenn ich nur Teile von dem anderen Schlüsselkandidaten kenne, auf die Mitarbeiternummer schließen? Und das ist ja nicht der Fall, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Allerweltsnamen zum Beispiel in meiner Mitarbeiterdatenbank. Ich habe vielleicht halt einen Max Mustermann, den es halt dreimal gibt, weil irgendwie mehrere Leute halt so heißen. Und dementsprechend wäre halt quasi Nachname, Vorname alleine, wäre nicht genug, um auf die Mitarbeiternummer zu schließen. Wenn ich nur nach Nachname und Vorname frage, kriege ich eventuell mehrere Mitarbeiternummern raus. Also ist es halt eben hier diese Beschreibung nicht gegeben in diesem konkreten Fall. Also die Spalte Mitarbeiternummer hängt doch von allen Feldern in diesem größeren Schlüsselkandidaten ab und nicht einfach nur vom Namen. Das ist nicht genug, um das eindeutig zu bestimmen. Mhm. Und das Gegenbeispiel sehen wir jetzt halt, wenn wir uns wieder dieses CD-Lied angucken. Und wir sehen halt zum Beispiel, ja, dadurch, dass wir eben die erste Normalform hingestellt hatten, hatten wir ja dieses Attribut Titelliste umgeformt in eine Tracknummer und einen Titel. Und wo dann halt mehrere Titel drin standen, haben wir das halt stattdessen den ganzen anderen Kram dupliziert. Also wenn halt hier die Information zum Album und das Album hat halt drei Titel, dann sind da halt jetzt drei Zeilen drin, wo diese Informationen über das Album alle dupliziert sind. Und das ist eben, was jetzt hier ein Problem darstellt. Denn wenn ich jetzt hier irgendwie sage, ich habe den Albumtitel Not That Kind, ja, dafür gibt es halt drei verschiedene Einträge, aber es gibt halt eine Auswahl von Spalten aus dem Schlüsselkandidaten, nämlich wenn ich nur die CD-ID mir angucke und nicht die Tracknummer, dann sehe ich, dass da eine eindeutige Korrespondenz besteht. Also sobald ich nur die CD-ID weiß, weiß ich exakt, dass es dieser bestimmte Albumtitel ist, unabhängig davon, von welcher Tracknummer wir jetzt reden. Das liegt natürlich hier in der Natur der Sache. Das ist ja der ganze Punkt der Sache, dass wir jetzt eben durch die zweite Normalform dazu aufgefordert werden, dass wir hier einen unnötig komplizierten Schlüssel haben, wo zwei verschiedene Teilaspekte gleichzeitig dargestellt werden. Wir haben sowohl die CD-ID und wir haben auch diese Tracknummer, aber wir haben ja halt eben Attribute, die nur zur CD-ID gehören. Und das soll bitte schön rausfaktoriert werden. Und der Grund ist ja auch ganz offensichtlich jetzt in dem Moment, wie ich da eben gesagt habe, wir mussten jetzt halt diese ganzen Informationen über das Album in jeden einzelnen Datensatz duplizieren. Und das ist natürlich erstmal Platzverschwendung. Das müssten wir ja nicht machen, das irgendwie alles doppelt und dreifach zu speichern. Das ist ja unnötig. Das haben wir in der Folge über Datenkompressionen schon vor Jahren gelernt. Wann war das? Folge 25? Das ist jetzt auch schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 4 Jahre her. Dass wir ja möglichst irgendwie redundante Informationen vermeiden wollen. Einmal halt einfach aufgrund Speicherplatz. Und zweitens mal, weil ja dann wieder Inkonsistenzen eintreten können. Wenn wir jetzt den vielleicht irgendwie später feststellen, wie wir haben den Titel falsch eingepflegt, der hat irgendwie einen Tippfehler drin. Und dann ändern wir das irgendwie in einigen von diesen Datensätzen, aber wir erwischen irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht alle. Dann haben wir jetzt halt eine Inkonsistenz drin, dass das Album halt bei Track 1 halt anders heißt als bei Track 2. Und das ist ja grundsätzlich Käse. Das ergibt ja keinen Sinn.
Ja.
Es sei denn, irgendwie, es werden CDs erfunden, die, während sie sich abspielen, irgendwie ihre Beschriftung ändern können. So vielleicht, wo noch so ein LCD-Display eingebaut ist oder sowas. Aber das,
Nee.
Wir bringen die Leute gar nicht erst auf Ideen, irgendwelchen Quatsch wie das zu machen. Und dementsprechend, die Lösung ist natürlich dann ganz einfach, denn wir haben ja gelernt, dass wir relationale Datenbanken verwenden, also halt auch Relationen zwischen verschiedenen Tabellen bestehen können. Und das heißt, wir können dann eben diese ganzen Felder, die nur von der CD abhängen, halt rausziehen, machen daraus eine neue Tabelle, die nur CD heißt, wie man das denn hier unter zweiter Normalform unter der Lösung sehen kann. Und da sind dann natürlich die Daten dementsprechend dedupliziert, weil wir nur noch einen Eintrag pro CD brauchen. Und die Tabelle, die halt vorher hier CD lied, heißt, schrumpft dann zusammen, weil die entsprechenden Spalten, die für die CD sind, rausfliegen, die halt dupliziert waren. Und stattdessen haben wir jetzt die neue Tabelle Lied, die enthält nur noch die CD-ID, den Track und den Titel.
Ja.
Okay. Und damit ist dieses Design tatsächlich schön.
Das wäre jetzt
oder? Nein, nicht ganz.
Eine 1-zu-N-Verknüpfung, ist das richtig?
Ja, genau.
Okay.
Weil man hat, wenn man Relationen zwischen Tabellen hat, hat man grundsätzlich 1-zu-N oder man hat M-zu-N. Ja, 1-zu-N hat halt, ist halt diese Relation, von der einen zur anderen Richtung kann es beliebig viel sein, aber andersrum kann es immer nur 1 sein, auf das sich Bezug genommen wird. Also halt zum Beispiel auch mit den Mitarbeitern und Abteilung hatten wir es vorhin. Die Abteilung kann beliebig viele Mitarbeiter enthalten. Das ist halt, also die Abteilung, die eine Abteilung kann N Mitarbeiter enthalten, aber andersrum ist jeder Mitarbeiter nur in exakt einer Abteilung drin.
Ja.
Und dementsprechend kann man das dann halt darstellen, dass der Mitarbeiter eine Abteilungsnummer hat. Und dann ist das eindeutig dargestellt. Und wie gesagt, die Datenbank kann dann instruiert werden durch so eine entsprechende Relationsdeklaration, dass die referenzielle Integrität sichergestellt wird. Also dass halt nicht ein Mitarbeiter eine unbekannte Abteilungsnummer haben kann oder dass eine Abteilung gelöscht werden kann, während sie noch Mitarbeiter enthält und solche Sachen.
Mhm. Okay.
Das andere wäre dann eine M-zu-N-Beziehung, also wo auf beiden Seiten beliebig viele Sachen sein können. Haben wir ein gutes Beispiel im Kontext von so einer Mitarbeiterdatenbank? Mir fällt gerade spontan nichts Gutes ein. Hätte ich was vorbereiten müssen. Naja, aber gut. Sei es drum. Man könnte ja vielleicht sagen, bei M-zu-N, wenn wir jetzt vielleicht sagen, wie diese CD und Lied und sowas ist vielleicht für das Backend von so einem Musikstreaming-Dienst oder sowas, wäre eine M-zu-N-Beziehung zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt hier gedanklich halt auch in den CD-Zeiten zurück, wo man tatsächlich Album noch gekauft hat. Das wird ja bei sowas wie Spotify heutzutage gar nicht mehr gemacht, aber wenn wir das jetzt mal vorstellen, dass das in unseren Anforderungen drin steht, dass die Nutzer Alben kaufen können, wäre eine M-zu-N-Beziehung zum Beispiel, welche Nutzer welche Alben gekauft haben. Denn halt ein Nutzer kann beliebig viele Alben kaufen, also gegeben genug Geld, und ein Album kann von beliebig vielen Nutzern gekauft werden.
Ja, okay.
Und das ist dann tatsächlich was man eben nicht mehr so ohne weiteres einfach als ein Attribut auf einer Seite darstellen kann, weil ja, da müsste man halt auf einer von beiden Seiten halt so eine Liste von IDs machen, wenn man das machen wollte. Und das ist halt, das läuft dann in das beschriebene Problem rein, was ich vorhin mit den MaxDB-Nummern hatte. Ja, man muss es halt irgendwie darstellen und dann ist halt wieder die erste Normalform verletzt und so. Und da würde man stattdessen eine Relationstabelle machen. Also halt, wenn ich halt Lieder und Kunden habe als zwei Tabellen, ist dann dazwischen noch so eine Relationstabelle, die dann ja irgendwie meistens irgendwie so Lieder-Kunden oder so heißt. Also halt einfach irgendwie so die beiden Namen zusammengesetzt von den Sachen, die es verknüpft. Und dann ist da halt jeder Eintrag ist halt eine, oder eine nicht eine Lieder-ID, eine Albums-ID und eine Kunden-ID. Und dann dementsprechend kann man das da halt füllen, diese Relationstabelle, um dann halt zu beschreiben, wer halt was hat. Dann hat man auch wieder eine Sicherstellung, dass da keine doppelten Einträge drin sind. Also natürlich dann der Schlüsselkandidat ist halt quasi auch genau diese beiden Spalten. Eben das braucht man, um eine Zeile eindeutig zu identifizieren. Und dann kann man dann sagen, es soll halt nicht zum Beispiel dasselbe Album vom selben Kunden mehrmals gekauft werden können. Und natürlich dann dem, wo man dann so eine Relationstabelle hat, hat man dann auch die Chance halt zu sagen, man kann weitere Attribute zu der Sache hinzufügen, weil das jetzt eh schon quasi ein eigenes Attribut ist. Also man könnte halt zum Beispiel sagen, das ist jetzt die Tabelle Kauf, wo dann halt der ein bestimmter Kunde ein bestimmtes Album gekauft hat. Und dann könnte man auch Attribute hinzufügen, wie welchen Preis hat er bezahlt dafür, wann hat er das gekauft, in welcher Region hat er das gekauft, um das, wenn das irgendwie DRM geschützt ist und nur in bestimmten Regionen abgespielt werden darf oder was auch immer. Ne? Da kann man sich ja alle möglichen Sachen überlegen an Anforderungen.
Ja.
Die dritte Normalform ist dann im Prinzip dasselbe wie die zweite Normalform, aber geht über die Schlüsselkandidaten hinaus und sagt, man darf keine Nicht-Schlüsselspalten haben, die untereinander funktional abhängig sind. Und das ist jetzt auch tatsächlich das letzte Mal, wo mit diesem CD-Beispiel gearbeitet wird hier in dem Artikel. Das wird hier nochmal gezeigt, diese CD-Tabelle, wo ich noch nicht so richtig drüber gesprochen hatte im Detail, außer also sagen Albumtitel und Interpret. Da liegen außerdem noch hier Gründungsjahr und Erscheinungsjahr drin. Und Erscheinungsjahr ist in dem Fall kein Problem, das gehört halt, das sind halt Daten zum Album. Aber es ist halt hier Interpret und Gründungsjahr drin, und da wird halt quasi gesagt, ab wann dieser Interpret halt aufgetreten ist. Oder wenn es halt eine Gruppe ist, halt wie gesagt, wann sich diese Gruppe gegründet hat. Und wenn man hier mehrere CDs vom selben Interpreten hat, dann stellt sich halt heraus, dass die immer dasselbe Gründungsjahr enthalten, weil, naja, klar, das ist halt dasselbe Interpret. Und ja, das ist jetzt halt der, es ist im Prinzip quasi dasselbe wie die zweite Normalform, nur halt, es geht jetzt halt nicht um irgendwelche Schlüsselspalten. Also es geht ja hier nicht um die CD-ID, die irgendwie beteiligt ist an der Sache, sondern es sind halt eben diese Spalte Interpret und Gründungsjahr, die untereinander halt so eine funktionale Abhängigkeit haben. Und dadurch tritt halt auch wieder dieselbe Doppelung ein wie vorher, aber es ist halt kein Schlüssel involviert. Und die Lösung ist dann natürlich auch genau dasselbe wie vorher. Man zieht das halt als eine extra Tabelle raus. Also es gibt jetzt hier halt in der Lösung dann eine neue Tabelle Künstler, wo der Interpret mit seinem Gründungsjahr drin steht. Und dann ist in der Tabelle CD halt nur noch die Interpretenspalte drin, die dann halt einen Bezug zu der Künstlertabelle herstellt. Und dann ja, wird hier auch sogar optional dargestellt, dass man dann auch jetzt stattdessen eine Interpreten-ID einführen könnte, die in diese Künstlertabelle reingeht.
Mhm. Ja. Das läuft ja mehr oder weniger darauf hinaus, dass man für jede einzelne Tabelle sozusagen jetzt mehr oder weniger sich einen Primärschlüssel erarbeitet, nicht wahr?
Ja. Ja. Das ist, ich meine, im Prinzip kann es auch mal vorkommen, dass du eine Tabelle hast, die einfach auf nichts anderes Bezug nimmt. Aber, okay. Ja, kommt relativ selten vor, dass Tabellen so einfach so alleine im Weltall rumschwirren. Meistens hat man eine relationale Datenbank, weil Dinge miteinander in Bezug stehen. Und das liegt ja auch in der Natur der Sache der Domäne meistens, dass halt Dinge in Bezug sind, weil wenn du jetzt halt irgendwie eine Applikation hast, die zwei völlig unterschiedliche Themenfelder, die dann in Datenbankschema halt nichts miteinander zu tun haben, dann kann man sich dann eventuell die Frage stellen, warum das nicht einfach zwei verschiedene Applikationen sind.
Ja, okay. Also man würde sozusagen sagen, es ist einfach good practice, ne? Es ist, schafft einem wahrscheinlich auch von vornherein so Probleme vom Hals, die sonst eventuell auftreten könnten.
Ja. Es ist halt auch so eine interne Konvention, die damit verbunden ist, wenn man so einen Primärschlüssel wählt. Gerade wenn man mehrere Schlüsselkandidaten zur Verfügung hat, ist es halt auch praktisch, dass man, wenn man einen Fremdschlüssel hat, also wenn man halt solche Spalten hat, die sich auf diese Tabelle beziehen, halt wie gesagt zum Beispiel die Abteilungsnummer bei der Mitarbeitertabelle, dass man dann immer denselben Schlüssel verwendet, den man auch schon woanders verwendet hat. Also dass man nicht irgendwie eine Tabelle hat, dass die Mitarbeiter vielleicht eine Abteilungsnummer referenzieren und dann irgendwo anders die Abteilung, vielleicht ihre Unterabteilung mit dem Namen referenzieren. Das wäre ja, oder also nicht die Unterabteilung, sondern die darüberliegende Abteilung, weil das ist die Richtung, die eindeutig ist.
Ja.
So in der klassischen Baumstruktur. Das wäre ja wieder unnötig verwirrend, wenn man dann irgendwie Abfragen machen muss und ständig irgendwie alles kreuz und quer anders ist. Deswegen ist es eine gute Praxis, eben so Primärschlüssel zu wählen. Eben halt einen Schlüsselkandidaten quasi in diesen Stand zu erheben.
Ja, okay, in Ordnung. Mhm.
So, wir könnten jetzt noch reingehen und könnten jetzt auch die weiteren Normalformen durchbuchstabieren. Irritierenderweise kommt auf die dritte nicht die vierte Normalform, sondern die Boyce-Codd-Normalform. Keine Ahnung, warum die einen Namen hat, beziehungsweise halt zwei Namen. Und nach der Boyce-Codd-Normalform kommt dann wieder die vierte und die fünfte. Ich habe mich da so ein bisschen jetzt reingelesen im Kontext dieser Ausarbeitung. Und wie gesagt, zu der ersten Normalform hatte ich Gegenrede, bei der zweiten und dritten hat man jetzt keine Gegenrede von mir gehört. Die finde ich halt relativ logisch und hatte auch im Prinzip so festgestellt, das entspricht einfach meiner Intuition, die ich halt so habe, wenn ich Datenbankschema-Design betreibe. Ich habe dann auf die Beispiele hier auch geguckt und auf die Beschreibungen was die Boyce-Codd-Normalform, was die vierte und was die fünfte Normalform ist. Und mein Eindruck war so, also irgendwie die Beispiele werden zunehmend esoterisch und es sieht mir danach aus, dass hier akademische Probleme gelöst werden. Ich weiß nicht. Deine Gegenrede, als wir da so in der Vorbereitung drüber gesprochen haben, war, dass ich nicht die Kreativität der NutzerInnen unterschätzen sollte. Also, dass da vielleicht mein Bias einfach ist, ja, ich habe halt schon so ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickelt über die Jahre, wie halt Datenbank-Schema-Design zu machen ist. Das ist halt auch etwas, was ich schon gemacht hatte, ja, so quasi im privaten Vergnügen Datenbank-Schema entworfen, bevor ich das mal in der Uni tatsächlich formal gemacht habe. Und dann haben wir ja natürlich auch so Normalisierung durchbuchstabiert. Ich weiß sogar nicht, ob wir es bis zur vierten und fünften Normalform geschafft haben oder ob das auch nur die ersten drei waren. Und eventuell noch so ganz kurz die Boyce-Codd-Normalform angeschnitten. Ja, vielleicht ist das halt einfach eine Sensibility, die da quasi bei mir irgendwie schon vorhanden ist, die halt da normalerweise nicht ist. Aber ich hatte so das Gefühl, man kann sich das eventuell dann angucken. Wie gesagt, der Artikel ist ja verlinkt in unseren Shownotes, die kann man da finden. Und es hat auf mich einen durchaus esoterischen Eindruck gemacht, aber eventuell sind das Probleme, die andere Leute tatsächlich haben. Und die ansonsten würde ich jetzt halt vermuten, dass das halt eher so ist, dass man, wenn man diese Normalform hat, bestimmte mathematische Sätze oder Theoreme beweisen kann über entsprechende Datenbankschemata, die man nicht beweisen kann, wenn man nicht die entsprechenden rigiden Vorbedingungen erfüllt. Ja, ansonsten waren das halt solche Sachen wie irgendwie, man hat M-zu-N-Tabellen, die aber irgendwie drei Seiten verknüpfen, also eigentlich so M-zu-N-zu-O-Tabellen oder wie man das dann auch immer nennen würde.
Ja.
Und dann passieren halt so komische Dinge. Und ich habe hier so als allgemeines Prinzip so formuliert, ja, wir hatten jetzt quasi schon beschrieben, wenn man halt Tabellen designt, dann sollte man immer in irgendeiner Form einen Primärschlüssel wählen, also eine explizite Entscheidung treffen. Das kann halt auch zum Beispiel darin bestehen, dass man sagt, für Tabellen, die sehr oft woanders referenziert werden, nimmt man so eine numerische ID, einfach weil eine numerische ID kleiner ist als der Name. Halt eine Zahl zu vergleichen, ist immer einfacher, als einen Text zu vergleichen, auch wenn der Text vielleicht nicht unbedingt riesig ist. Das kann also auch eine Abwägung sein, die man trifft. Also ja, sollte man, wenn man so eine Tabelle hat, sich immer fragen, was ist der Primärschlüssel, braucht man halt so einen numerischen Schlüssel, wie heißt das? Es gibt auch so einen Begriff dafür, ich glaube Substitute Key oder sowas, also ja, dann Ersatzschlüssel. Also, dass man halt nicht einen organischen Schlüsselkandidaten wählt, wie halt bei Menschen halt Name und Geburtsdatum und Geburtsort, sondern dass man halt so eine Nummer wählt, weil die halt einfach handlicher ist. Nee, Surrogatschlüssel war der Name, jetzt fällt es mir wieder ein. Also ja, die ähnliche Intention, weil Surrogat heißt ja auch Ersatz, aber halt, ja. das ist das entsprechende Fachwort dafür. Man sieht, dass ich das alles nicht sehr nach formalen Kriterien mache, sondern halt wirklich nach Gefühl davor gehe normalerweise, dass ich diese Keywords nicht so abrufbereit habe. Und ja, wenn man dann halt das Design halt so macht und ein Datenbankschema-Design ist ja durchaus ein iterativer Prozess, was sich halt über die Jahre immer weiterentwickelt. Erfahrungsgemäß kommen dann halt immer irgendwelche Attribute noch hinzu. Also halt, die haben wie der Mitarbeiter hat dann jetzt halt irgendwie als nächstes halt das Attribut irgendwie mit der Kontoverbindung, weil man Gehalt überweisen muss. Dann als nächstes vielleicht ist irgendwie so ein Attribut irgendwie, ob der die Datenschutzvereinbarung unterschrieben hat und dann als nächstes irgendwie das Attribut, dass auch so eine Insider-Vereinbarung unterschrieben werden muss. Da muss noch zig andere Vereinbarungen unterschrieben werden, bis man dann immer entscheidet, jetzt ist der Punkt gekommen. Anstatt dass der Mitarbeiter 10 Attribute für verschiedene Vereinbarungen hat, die er unterschreiben muss, ist jetzt eine neue Tabelle Vereinbarungsunterschreibung, wo dann halt ein Eintrag pro derartige Eintragung ist und dann ist halt eine Tabelle von welchen Vereinbarungen unterschrieben werden können und so weiter. Also auf die Weise entwickelt es sich immer weiter. Und wenn man halt so einen iterativen Designansatz hat, habe ich jetzt hier so geschrieben, ja, jedes Mal, wenn man so ein neues Attribut hinzufügt, fragen, zu welchem Schlüssel das gehört. Daraus folgt ja dann, welcher Tabelle es drin ist. Und wenn man nicht eindeutig beantworten kann, welcher Schlüssel jetzt der richtige ist, wo das Feld hin muss, dann deutet das wohl darauf hin, dass irgendwo so eine M-zu-N-Relation dazwischen hängt, wo eine neue Tabelle hin muss. Ja. Also hier war irgendwie so ein Beispiel, in dieser fünften Normalform, glaube ich, war das hier, wo irgendwie Relationen sind irgendwie, also es geht darum, irgendwie Lieferanten liefen Bauteile an bestimmte Projekte und dann ist halt hier so eine Tabelle irgendwie, der Lieferant Müller lief das Teil Schrauber an Projekt 1 und dann wird halt hier so ein Beispiel konstruiert, das halt irgendwie nicht ordentlich normalisiert ist und dann wird halt gesagt, ja, das müssen wir jetzt zerteilen in Lieferant liefert einen Teil und ein Teil gehört zu einem Projekt und der Lieferant liefert für das Projekt und dann wird dann da so eine Konstruktion aufgemacht, wo dann auch gesagt wird, ja, das ist nicht mehr dasselbe, wenn man jetzt halt so drei M-zu-N-Relationen im Dreieck hat, als irgendwie so eine, wie gesagt, halt Drei-Wege-Relation zu haben. Das ist irgendwie am Ende so ein bisschen was anderes. Wo ich meine, so denke ich, also eigentlich geht es offenbar darum, dass hier ein neues Objekt drin ist, halt so ein Lieferantenverhältnis quasi. Oder vielleicht geht es halt darum irgendwie, weil die halt sagen, irgendwie hier werden der Lieferant Müller liefert Nägel, aber nur im Projekt 2, nicht am Projekt 1. Ne? Also vielleicht hat das damit zu tun, dass die Nägel eine bestimmte Beschaffenheit haben und deswegen nur für Projekt 2 zu machen sind. Dann muss man vielleicht irgendwie das Teil besser spezifizieren oder sowas. Also ja. Das ist so für mich so die Grenze. Ja, wenn ich irgendwie Schwierigkeiten habe, irgendwie Dinge eindeutig einer Sache zuzuordnen oder zu einer Relation, die exakt zwei Tabellen verbindet, dann heißt das wohl wahrscheinlich, dass man da was, dass man einen neuen Begriff einführen muss, damit halt eine neue Tabelle, die ein neues Objekt in dieser Ontologie darstellt, also in dieser Begriffsbildung, die dem Datenbankschema zugrunde liegt.
Ist vielleicht nicht zu weit hergeholt, ja. Aber es darf natürlich da gerne auch Gegenrede geführt werden.
Ich bin aber gespannt. Wir haben, glaube ich, lange keine Kommentare mehr gehabt, wo einfach Gegenrede geliefert wurde oder so Errata und sowas. Das nehme ich natürlich im Zweifelsfall immer gerne hin. Die Mailadresse steht im Impressum auf der Webseite schlüsseltechnologie-podcast.de. Das ist damit da auch mal gesagt. Man kann natürlich alles mögliche Feedback schicken. Fragen, Themenvorschläge, was auch immer.
So, jetzt habe ich noch eine Frage, die zurückgestellte.
Ja.
Würdest du sagen, dass eine Kontonummer nur einmal vorkommen darf, weil die nur zu einem Mitarbeiter gehört oder nicht?
Das ist natürlich die Frage, was für eine Kontonummer das ist. Also wenn wir eine Old-Style-Kontonummer haben, die innerhalb einer Bank gilt, geht das natürlich nicht. Die IBAN an sich hingegen ist ja global eindeutig definiert.
Nein, ich meine eine IBAN.
Okay. Dann wäre noch das nächste Problem, dass ich nicht weiß, ob IBANs wiederverwendet werden können. Also Telefonnummern bekanntermaßen werden ja irgendwann wiedervergeben. Das hatten wir jetzt gerade erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im letzten Penta-Radio erwähnt, dass ja es eventuell Probleme geben kann, wenn man zum Beispiel Accounts bei Messengern oder sowas mit Telefonnummern verknüpft sind. Kann das halt sein, Person stirbt, mit der man einen Kontakt hatte und dann irgendwann ist der Account plötzlich wieder da, weil halt jemand anderes diese selbe Telefonnummer erhalten hat.
Ja.
Das ist ja eine Sache, die passieren kann.
Ich hätte noch zwei andere Fälle. Ja. Und zwar ist es meiner Ansicht nach nicht unvorstellbar, dass sich Personen innerhalb eines Unternehmens kennenlernen und daraufhin eine Art Lebensgemeinschaft gründen und eventuell auch ein Gemeinschaftskonto haben.
Das ist ein guter Punkt.
Und was meiner Ansicht nach vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so aktuell ist, zumindest nicht in Europa, aber auch nicht unvorstellbar ist, ist, dass es zum Beispiel Ordensmitglieder gibt, von denen auch mehrere in einem Unternehmen arbeiten können und deren Lohn oder Gehalt vollständig an ein Ordenskonto geht, weil die besitzlos sein müssen.
Ja. Die Sache ist, wenn es jetzt halt um so alteingesessene Software geht, also halt, ich meine, da ich das ja mit der Firma nun kenne, klassischerweise das SAP-System, ist immer diese Erwartungshaltung, das können wir doch einfach irgendwie selber bauen. Und im Grundsatz stimmt das ja sogar, nur halt, man kommt halt, wie du es jetzt an diesen Beispielen illustrierst, sehr schnell mit jedem einzelnen Detailthema vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Lohnbuchhaltung vorstelle, dann ist ja quasi die Frage, wie irgendwie Kontonummern beschaffen sind, an die ich überweise, ist halt 0,01% von diesem Datenbankschema am Ende wahrscheinlich. Oder vielleicht 0,1%. Und trotzdem sehen wir, das hat schon wieder interessante Abwägungen, über die man im Zweifelsfall nachdenken kann. Also das ist halt so fraktale Komplexität. Man kann an jede Stelle reinzoomen und jede Stelle verdient es halt entsprechend gewürdigt zu werden. Und das ist dann halt der Grund, warum es halt doch nicht so einfach ist, halt so ein System halt mal eben nachzuimplementieren, weil dann auch im Zweifelsfall diese Jahrzehnte an Erfahrung halt fehlt, die da eben schon drin steckt und das, wo halt jeder von diesen Randfällen halt irgendwann schon mal passiert ist, weil der auf so einer Skala von so einem SAP-System halt schon hunderte und tausende Male eingetreten ist.
Ja.
Sowas halt, wie dass Leute geheiratet haben oder auch, dass Leute in Ordensmitglieder waren und was nicht alles. Mhm. Aber wahrscheinlich das erste mehr als das zweite, aber trotzdem.
Ja, genau. Okay, ja gut, schön, dass wir da mal drüber geredet haben, weil das war so eine Sache, die fiel mir vorhin mal so ein und wo ich so dachte, wie steht man da wohl dazu? Ja, okay.
Und andererseits natürlich die offensichtliche Gegenrede jetzt auch wieder zu dem Punkt, den ich jetzt gerade gemacht habe, ist halt, ab und zu sollte man halt auch alte Zöpfe abschneiden, weil halt auch in einem Datenbankschema sich über die Jahre so viel Mist ansammeln kann, der einfach völlig irrelevant ist mittlerweile.
Ja,
auch wahr. Dass auch das Gegenteil eventuell mal notwendig sein kann. Oder man muss halt eine Disziplin bewahren, halt auch das Datenbankschema regelmäßig mal aufzuräumen und mal zu gucken, was eventuell weg kann. Das ist ja auch durchaus schön, wenn man mal Code löschen kann. Das fühlt sich immer gut an.
Ja, okay, wunderbar.
Was wir definitiv nicht löschen werden, ist diese Folge hier. Und ich würde sagen, das Schema für die nächste Folge konstruieren wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören so lange und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.